Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben wir vorhin schon gesprochen. Das ist eine lange, vielfältige, reiche Tradition, unterbrochen aber doch eben immer wieder durch Verfolgung und Pogrome. Von den Kreuzzügen über die Pest bis zum Nationalsozialismus. Die Mehrheit hat die jüdische Minderheit immer wieder zum Sündenbock gemacht und verfolgt und ermordet. Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit, so heißt ein Buch, über das wir jetzt sprechen. Das ist ein dicht recherchierter Reportageband voller Fakten und voller Gespräche. Und geschrieben haben das Buch Eva Gruberowa und Helmut Zeller. Eva Gruberowa ist Referentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau und Helmut Zeller arbeitet für die Süddeutsche Zeitung in Dachau. Und ich habe beide in die Lesart eingeladen. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Guten Tag, Herr Rapp.
Nach Berlin.
Frau Gruberowa, eins fällt ja auf bei diesen vielen Gesprächen, die Sie da geführt haben. Alle Jüdinnen und Juden erzählen eindrücklich von Antisemitismus, der ihnen manchmal offen und manchmal unterschwellig begegnet. Gleichzeitig sagen ihnen viele Nichtjuden ganz erstaunt, wie Antisemitismus, sowas habe ich noch nie erlebt. Leben Nichtjuden und Juden in Deutschland in getrennten Welten?
Ja, das ist eine gute Frage. Was wir festgestellt haben, es gibt in der Tat ein massives Wahrnehmungsproblem bei der nichtjüdischen Mehrheit. Es fällt uns offenbar schwer, in der deutschen Gesellschaft jetzt überhaupt anzuerkennen, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt, und zwar alltäglich. Und wie tief er überhaupt in unsere Kultur verwoben ist. Antisemitismus wird als Problem der Vergangenheit verstanden und diese gilt ja fälschlicherweise als erfolgreich aufgearbeitet. Oder was uns noch aufgefallen ist, es wird andererseits als das Problem der Rechtsextremen gesehen. Das ist in der Tat ein sehr großes Problem, wie wir ja wissen. Antisemitismus ist der Kernbestandteil des Rechtsextremismus. Und wir wissen ja, wie lange die Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden das nicht wahrhaben wollten und das verharmlost hatten. Andererseits, als wir 2018 mit den Recherchen für dieses Buch begonnen haben, war wiederum nur die Rede von sogenannten importierten Antisemitismus. Also wir finden beides falsch. Mit beiden Phänomenen beschäftigen wir uns im Buch. Es ist auch wichtig, beide zu benennen. Aber so bleibt es jetzt einfach immer der Antisemitismus der anderen. Also so externalisiert man dieses Problem. Und
damit machen wir es uns ein bisschen leicht. Das wird in Ihrem Buch sehr deutlich.
Ganz genau.
Viele warnen immer, der Antisemitismus, der sei mittlerweile bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Sie schreiben dazu aber, nee, der kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kommen Sie zu dieser Diagnose?
Ja, in der Tat spricht man davon, dass er in der Mitte angekommen sei, in die Mitte hineinreiche. Das ist aber die falsche Perspektive, denn der Antisemitismus kam auch geschichtlich gesehen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Es war immer die Mitte, oftmals auch die akademisch gebildete Mitte, das hat man in der Weimarer Republik sehr deutlich gesehen, die eben diesen Antisemitismus propagiert und gelebt hat.
Wie verbreitet Antisemitismus in der Gesellschaft ist, machen Sie auch geografisch klar. Ihre Reise in diesem Buch, die beginnt in Kröpelin, das ist im Landkreis Rostock, mit einem jüdischen Friedhof, der schon oft geschändet worden ist. Ihre Reise, die führt dann aber auch sehr schnell nach Dortmund-Dorstfeld in eine Neonazi-Hochburg. Also ist Antisemitismus ein ostdeutsches Problem, ein westdeutsches Problem oder ist das völliger Unsinn?
Also ich würde sagen, wir haben keine großen Unterschiede festgestellt. Also wir leben schon lange in einem vereinten Deutschland und das zeigt sich jetzt auch ganz deutlich an den Einstellungen der Menschen. Wir haben in beiden Teilen Deutschlands sowohl sehr aufgeschlossene Menschen getroffen, die sich gegen Antisemitismus ganz klar positionieren, als auch rechtsextreme Rechtspopulisten. Also da werden wir keine großen Unterschiede sehen.
Ist auch das, was die Jüdinnen und Juden, mit denen Sie sprechen, erleben, ist auch das überall das Gleiche? Weil, also was mich beeindruckt hat, ist, dass die nicht nur von Angriffen erzählen, sondern dass die fast noch schockierter davon sind, dass selbst ihre eigenen nichtjüdischen Freunde darauf oft achselzuckend reagieren.
Es ist dieser Antisemitismus im Alltag. Das sind so viele negative Erfahrungen, dass wir selbst manchmal, obwohl wir uns mit diesem Thema sehr lange beschäftigen, also manchmal waren wir sprachlos. Also das sind diese Mikroaggressionen, die vermeintlich naiven Fragen, die Beleidigungen, die sprachlichen Entgleisungen, die Verschwörungserzählungen. Also das reicht bis zu Shoah-Witzen, bis bis hin zu Gewalt. Und es muss nicht gleich körperliche Gewalt sein. Wir wissen ja, auch emotionale Gewalt kann tief verletzend sein. Also zum Beispiel erzählte uns ein junger, begabter Theaterregisseur aus Berlin, dass er sich nach der Premiere seines Theaterstückes von einer Kollegin anhören musste, das sei doch nur so gut angekommen, weil du Jude bist. Oder eine jüdische Gesprächspartnerin bekommt einen wohlmeinenden Rat, sie solle den Davidstern doch nicht so sichtbar nach außen tragen, denn dann dürfe sie sich jetzt nicht wundern, wenn sie Probleme bekommt. Oder Sätze, ja, du kannst die Abiturkasse verwalten, als Jüdin kannst du das ja doch sehr gut mit dem Geld. Und das ist jetzt das, was wir auf unseren Reisen feststellen, dieses Auseinanderklaffen zwischen den Erfahrungen von Betroffenen und gleichzeitig dass die mangelnde Sensibilität der Mehrheitsgesellschaft, wo ständig irgendwie verhandelt wird, ist das schon Antisemitismus, ist das nicht eher eine Grauzone, doch nicht so gemein, lass uns jetzt darüber reden oder sei jetzt doch nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Also das sind die Erfahrungen, die Jüdinnen und Juden hier täglich machen müssen.
Im täglichen Maßstab und im größeren Maßstab schreibt sich das ja anscheinend fort. Sie haben ein Kapitel mit der etwas zynischen Überschrift, man wird ja wohl noch leugnen dürfen. Und da beschreiben Sie, wie Polizei in Ihren Augen das Demonstrationsrecht oft allzu weit auslegt, wenn Neonazis dann Parolen grölen wie Israel ist unser Unglück oder auch wer Deutschland liebt, ist Antisemit und die Polizei das eben nicht nur geschehen lässt, sondern auch schützt. Versagt der deutsche Rechtsstaat?
Also ich denke, dass man auf jeden Fall von einem Versagen der Justiz, Polizei und Politik sprechen kann. Wenngleich, was ich schon auch deutlich machen möchte, es in diesen Bereichen sehr engagierte Frauen und Männer gibt, die ernsthaft gegen Antisemitismus vorgehen. Aber in diesen Sicherheitsorganen und in Justiz und Politik wirken Wissensdefizite, aber natürlich eben auch diese Schlussstrichmentalität, die bei uns sehr verbreitet ist. Und der rechte Terror gegen Juden, der wird verharmlost, kann man sagen, wurde verharmlost. Und auch heute noch ist es ja so, dass die Gerichtsurteile, die zum Beispiel bei diesem Brandanschlag auf die Synagoge in Wuppertal gefällt wurden, da wurde die Tat nicht als eine antisemitische, sondern als eine politische Tat im Bezug auf den Nahostkonflikt bewertet.
Das sei die berühmte Israel-Kritik.
Genau. Und oder Sie sprachen es ja an, Herr Raphansel, mit diesem Wahlplakat Israel ist unser Unglück. Da streiten Staatsanwaltschaften und Gerichte dann monatelang darüber, ob das nun antisemitisch ist oder nicht. Natürlich ist es antisemitisch, was sonst. Und diese ganzen Beispiele, also der Umgang von Justiz, Polizei und Politik, ja, davon waren unsere Gesprächspartner eigentlich alle zutiefst enttäuscht und sie fühlen sich im Stich gelassen. Und wir hatten in Dortmund den Rabbiner Herr Babaev lang zweimal gesprochen und der warnt eindringlich davor, dass unser Rechtsstaat Schaden nehmen wird, wenn Richter und auch Polizei weiterhin den Antisemitismus runterspielen oder gar leugnen.
Sie nennen im Buchtitel den Antisemitismus eine deutsche Krankheit. Gibt es einen rein deutschen Antisemitismus?
Ja, natürlich ist Antisemitismus ein globales Problem. Allerdings muss man bedenken, es gibt eine spezifisch deutsche Tradition des Antisemitismus, den Vernichtungsantisemitismus, der zum Holocaust geführt hat. Und das muss, wenn man über Antisemitismus spricht, immer mitgedacht werden.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und hier sind Eva Gruberowa und Helmut Zeller zu Gast mit ihrem Buch Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit. Und Sie, Frau Gruberowa, haben vorhin gesagt, Sie haben das Buch 2018 begonnen, also vor der Pandemie. Aber Sie haben die Arbeit an dem Buch jetzt während der Pandemie abgeschlossen. Ihre Beobachtung, hat sich der Antisemitismus in Deutschland seit Corona verändert?
Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Er hat sich nicht verändert, aber es wird sichtbarer. Also wir wissen ja, dass in den Krisenzeiten das alte Feindbild erstarkt. Was uns jetzt aber im Zusammenhang mit der Pandemie besonders aufgefallen ist, das sind zwei Aspekte. Erstens diese explosionsartige Ausbreitung von antisemitischen Verschwörungserzählungen. Also mittlerweile ist es so, dass es kaum jemanden gibt, der in seinen Bekannten- oder Familienkreis nicht jemanden kennt oder hat, der solche Verschwörungserzählungen erzählt und weiterträgt. Das erleben wir sowohl auf der Straße als auch im Internet. Diese Ängste, die man durchaus nachvollziehen kann, aber auch Aggressionen, die man nicht nachvollziehen kann, gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierungen, werden sehr oft auf Juden und Jüdinnen bzw. auf Israel als jüdischen Staat projiziert. Und weil es aber in Deutschland der offene Antisemitismus seit 1945 sozial geächtet wird, äußert es sich in kodierten Formen. Also
zum Beispiel?
Wissen, man sagt zum Beispiel, das Virus sei in israelischen Labors erfunden worden. Das klingt schon mal besser, als dass es von Juden erfunden worden ist. Oder Bill Gates, der ja gar kein Jude ist, aber so wahrgenommen wird, stecke dahinter. Oder die Zionisten oder die Rothschilds oder die Eliten. Und das kommt nicht plötzlich. Also wer heute beispielsweise Bill Gates als Hauptschuldigen für die Ausbreitung von Corona sieht, der hat in den meisten Fällen schon früher an die sogenannte neue Weltordnung oder an die Macht der Rothschilds geglaubt. Aber vielleicht wollten wir nicht genau hinsehen oder wir haben das jetzt als Spinnerei abgetan, einfach weil es nicht in unser Selbstbild von vermeintlich Aufgeklärten gepasst hat. Aber in welchen Abgrund das Ganze führen kann, zeigt uns ja ein Blick in die deutsche Geschichte. Also 1919 erschienen die Protokolle der Weißen von Zion zum ersten Mal in deutscher Übersetzung. Diese Fälschung, ganz genau. Die freuten sich sehr großen Popularität in der ganzen Welt, aber nirgendwo war ihr Erfolg so groß wie in Deutschland. Also dieser Glaube, dass die Juden Strippenzieher sind, die war so weit verbreitet, auch insbesondere auch im damaligen Bildungsbürgertum. Auch die Impfgegnerschaft ist nicht so neu. Während der Nazizeit hat man jüdische Ärzte, die Impfungen damals propagierten, beschuldigt, Giftmischer zu sein, was auch eine jahrhundertealte Tradition hat. Und wir alle wissen, wohin das Ganze geführt hat. Wenn Juden unser Unglück sind, das war ja diese Überschrift jetzt im Stürmer, dann kann man sie ja auch vernichten. Also es war ein bewährtes Mobilisierungsmittel. Und das ist jetzt auch heute, also wir wollen jetzt keine Gleichsetzungen vornehmen. Wir haben natürlich ein breites antisemitischen Konsens in Deutschland, in Medien, in der Politik. Aber was ist jetzt mit sozialen Medien? Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Blick werfen auf den Messenger-Dienst Telegram und sehen, wie sich dann die neuen Rechten da tummeln, in ihren Echokammer radikalisieren und ihre Anhänger mobilisieren, da muss man sehr vorsichtig sein.
Das zeigt auch nochmal, warum Sie der Meinung sind, bei Antisemitismus handele es sich durchaus um eine deutsche Krankheit. Im Sprachbild Ihres Buchtitels mit der deutschen Krankheit haben Sie am Ende einen Heilstoff gefunden, einen Impfstoff?
Ja, ich meine jetzt, um in diesem Bild zu bleiben, der Patient ist ja schon so lange, lange krank, dass man schon von einer chronischen Krankheit sprechen möchte. Aber wir sehen schon eine Hoffnung auf Heilung, um im Bild zu bleiben. Aber zunächst müssen wir uns dem Antisemitismus in und unter uns stellen, ihn erst einmal wahrnehmen, wenn man ihn überwinden will. Und dann ist es natürlich schon eine Frage, und da ruht die große Hoffnung darauf, eine Frage der Erziehung und der Bildung. Also wichtig wäre, dass neben der kognitiven Wissensvermittlung auch die emotionale Intelligenz gefördert werden müsste, die Fähigkeit zur Empathie. Ein Allheilmittel haben wir nicht gefunden und es bleibt eine sehr schwierige Aufgabe, die auch lange Zeit in Anspruch nehmen wird und dem Einzelnen vielleicht auch Schmerzen abverlangt. Und da stellt sich natürlich die Frage, müssen wir das? Und wir denken, ja, unbedingt. Denn nur so können wir unserer Verantwortung für unsere deutsche Geschichte gerecht werden und nur so können wir in einer offenen und demokratisch verfassten Gesellschaft leben.
Das sagt Helmut Zeller. Er hat gemeinsam mit Eva Gruberowa das Buch geschrieben, Diagnose Judenhass, die Wiederkehr einer deutschen Krankheit. Das kostet 16,95 Euro und ist bei C.A. Beck erschienen. Und beide, Eva Gruberowa und Helmut Zeller, waren zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden.
Wir danken Ihnen
auch. Danke Ihnen, Herr Rapphansel.